ARD.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Heute ist Welttag des Buches und den feiern wir, indem wir Ihnen gleich 5 wirklich große Romane vorstellen, die alle quasi noch warm aus der Druckerpresse kommen. US-Altmeister John Irving legt mit 81 nochmal ein 1000-Seiten-Opus vor, Der letzte Sessellift. Außerdem erscheint der erste Roman von Salman Rushdie nach dem Attentat im letzten Jahr, Victory City. Und von Rushdie kommt heute auch unser Motto zum Welttag des Buches.
For people who read literature, who read fiction, it is a journey back towards the truth, because the purpose of literature is the truth.
Die Wahrheit als Sinn und Zweck der Literatur, meint Salman Rushdie. Und wie verhält sich das nun zum neuen Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre? Noch wach ist diese Woche erschienen und bekommt die volle Medienaufmerksamkeit. Schließlich geht es ja auch, rein fiktiv natürlich, um einen großen deutschen Medienkonzern. Mehr dazu gleich nach der Musik von Norah Jones und ihrem Album Begin Again.
Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of luck?
Die Aufmerksamkeit war diesem Roman schon vor Erscheinen sicher. Das Medienkonzert für Benjamin von Stuckrad-Barres neues Werk, Noch wach, hätte größer kaum sein können. Die Zeit veröffentlichte im Vorfeld umstrittene Äußerungen des Springer-Chefs Matthias Döpfner und auf Instagram warb eine Armada von illustren Kulturpromis für das Buch, indem sie die Kapitelüberschriften las.
Jetzt wird's schmutzig.
Dann müssen sich die Frauen auch nicht wundern.
Ich könnte dir Geschichten erzählen.
Verdachtsberichterstattung.
Ein offenes Geheimnis.
Grauzone.
Ist Noch wach tatsächlich der erwartete Schlüsselroman über die Zustände im Springer-Konzern und die Machtmissbrauchsvorwürfe gegen den inzwischen entlassenen ehemaligen Chefredakteur der Bild, Julian Reichelt? Benjamin von Stuckrad-Barre streitet das im Interview mit dem Spiegel vehement ab. Schlüsselroman auf gar keinen Fall. Was ist das auch für ein unangenehmes Wort? Was soll das überhaupt bedeuten? Einen fiktiven Roman, inspiriert durch die Wirklichkeit, habe er geschrieben. Mehr erfahren wir jetzt in der Kritik von SWR-Literaturchef Frank Hertwig.
Selten hat ein Klappentext weniger übertrieben. Er verspricht einen Roman zwischen Los Angeles und Berlin, zwischen Weinstein-Skandal, der sich ausbreitenden MeToo-Bewegung, eine schonungslose Aufklärung über den sexualisierten Machtmissbrauch in einem deutschen Medienhaus, in dem Karrieren von Frauen über Sex laufen, und er erzählt von einem Liegestuhlbeobachter im Garten des Chateau Marmont in L.A., der plötzlich in einem Berliner Hotel zur Anlaufstelle gedemütigter Frauen wird. Das erste Kapitel, es heißt, dann müssen sich die Frauen auch nicht wundern, führt ein wenig auf die falsche Spur. Es ist aus der Perspektive einer betroffenen Frau geschrieben, die eine Chance bekommt im besagten Sender. Der Chefredakteur scheint ganz vernarrt in sie, unterstützt sie, ist ganz anders, als alle immer gesagt haben. Ja, es scheint ernst zu sein. Das klingt alles etwas naiv. Unschuldig, arglos. Man hat den Eindruck, dieser Prolog soll die Erwartungen bedienen. Aber dann geht es vor allem um Freundschaft. Um die zwischen dem Schriftsteller, der uns die Geschichte erzählt, und dem Freund, dem Chef des Medienhauses. Jener verachtet den Schmutz, den Dreck, den der Fernsehsender produziert. Und er verachtet den, den er dafür verantwortlich macht, den Chefredakteur. Was wir lesen, ist eine ganz klassische Männergeschichte. Es gibt sie bei Shakespeare, bei Goethe, in Star Wars oder Herr der Ringe. Es war einmal ein König, der hatte 2 Ratgeber, einen guten für den Geist, für symbolische Kapital, damit er als Schöngeist die üblen Machenschaften nicht sehen muss, die er doch zu verantworten hat und die ihm sein Reich sichern. Und dann den Bösen, in diesem Fall den, für den Journalismus bedeutet, in fremden Mülleimern zu wühlen, der Chefredakteur, der auch mal gern den braunen Rand bedient. Und nun bewegt sich der Freund immer mehr von der hellen auf die dunkle Seite der Macht. Und der Erzähler, der Narr des Königs, könnte man sagen, kann es nicht verhindern. Denn der CEO ist ins Gelingen verliebt, in Machterhalt, in Expansion, in Globalisierung. Nur der Mars gehört Elon Musk. Szenen einer verfallenden Freundschaft, das bietet der erste Teil des Buchs. Der Erzähler trauert, träumt in guten alten Zeiten hinterher, als der Chef noch einer von den Reinen war. Ob das jemals stimmte, ist gar keine Frage. Der Roman geht in der Perspektive des Erzählers auf. Und der ist unübersehbar gekränkt von der Abwendung. Ob nun der moralische Furor, die Wut auf den TV-Kanal dieser Kränkung entspringt, dem Gefühl, dass der Freund einem entgleitet oder einem intakten ethischen Kompass, lässt der Roman klugerweise offen. Moral steckt immer im Ressentiment und umgekehrt. Das weiß Stuckrad Barre. Darum tadelt sich der Erzähler immer wieder für talkshowhaftes Gerede und tugendhafte Rechthaberei. Dieser zornige und polemische Roman schreibt die Zweifel mit, und das ist seine Stärke. Sein Held will keiner sein. Der zweite Teil des Romans verändert die Perspektive. Das Buhlen und Hadern um den Freund tritt erst einmal in den Hintergrund. Der Ich-Erzähler erfährt von neuen Missbrauchsfällen in der Chefredaktion des Senders. Eine Lawine scheint losgetreten. Er und Sophia, die er von einer Selbsthilfegruppe Suchtkranker kennt und die ebenfalls im Sender arbeitet, die einschlägigen Erfahrungen mit dem übergriffigen Chefredakteur inbegriffen, sammeln die Geschichten, um endlich den Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu können. Eine Beschwerde-Hotline nennt sich der Erzähler einmal eine Betroffenen-Hotline. Warum er? Als Mann? Das fragt er sich immer wieder. Will er das? Kann er das? Jede der Frauen scheint zu glauben, weil er den Chef kennt, wären die Missbrauchsvorwürfe bei ihm gut aufgehoben. Aber was dann? Er soll ja nichts sagen. Was Stuckrad Barre hier an Unsicherheiten, Mut und Rückzug, Angst um den Arbeitsplatz, Sorgen um den Ruf, um Anonymität, die Gefühle der Demütigung, Kränkung, die Scham darüber, sich auf den Sex mit dem Chef eingelassen, das Peinliche, sich was Ernstes vorgemacht zu haben, ist von düsterer Präzision der erzählerische Höhepunkt eine Videokonferenz mit den betroffenen Frauen oder Opfern oder Belastungszeuginnen. Und ist das nun ein Schlüsselroman? Gegen die fast schon routinehafte Abwehr Stuckrad Barres in einem Interview im Spiegel und trotz des Sicherheitsnetzes, das der Roman zu Beginn ausbreitet, Zitat, dieser Roman ist in Teilen inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen, er ist jedoch eine hiervon losgelöste und unabhängige fiktionale Geschichte, will er natürlich trotzdem kenntlich sein. Darum ist er voll von Klarnamen. Lars Eidinger, Sophie Reuss, Rose McGowan etc., während die Hauptpersonen keinen Namen tragen. So erzeugt man Dechiffrierungsdruck. Also ein Schlüsselroman, der auf den ersten Blick nur ein Problem hat. Er bietet einen Schlüssel zu einer Tür, die längst weit offen steht. Sein anekdotisches Entlarvungspotenzial ist gering. Man stelle sich die Chatnachrichten von Matthias Döpfner, die die Zeit veröffentlicht hat, stattdessen in seinem Kontext vor. Wir hätten einen perfekten Schlüsselroman bekommen. So hat der Journalismus der Fiktion ein wenig die Show gestohlen. Der Roman stellt sich ganz anders zur Realität, denn in der Logik der Erzählung ist er ein Teil des Kampfes, von dessen Entstehung er berichtet. Which side are you on? Ist dieser Kampf Fiktion? Nein, es ist ein realer. Der Text will engagierte Literatur sein. Er selbst ist der letzte Baustein des Ich-Erzählers in seinem Engagement gegen den sexualisierten Machtmissbrauch. Und nach den bestürzenden Geschichten, die der Roman integriert, ist die Frage nach seiner Fiktionalität völlig irrelevant. Die Frage, ob das so passiert ist. Die richtige Frage lautet, wird das je wieder so passieren? Stuckrad Barre hat einen lesenswerten, einen moralischen, einen engagierten Roman geschrieben, damit es das nicht tut.
SWR-Literaturchef Frank Hertwig über Noch wach, den neuen Roman von Benjamin von Stuckrad Barre. Erschienen ist er bei Kiepenheuer und Witsch.
Had a nation built on blood, find its way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop. Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again?
Er hat rund ein Dutzend brillante Romane geschrieben und unzählige Literaturpreise gewonnen. Trotzdem droht der große Literat Salman Rushdie immer wieder hinter der Fatwa, die Ayatollah Khomeini 1989 erließ, zu verschwinden. Im letzten August sorgte ein Messerattentat für Schlagzeilen, bei dem der Autor lebensgefährlich verletzt wurde und in dessen Folge er auf einem Auge erblindete. Vor dem Angriff hatte Rushdie noch das Manuskript zu seinem neuen Roman fertiggestellt. Victory City ist ein kraftvolles Epos, das auch von der Macht der Worte gegen jede Art von Fanatismus erzählt. Cornelia Zetsche stellt den Roman vor.
Die ganze Stadt, Menschen aller Art und jeden Alters, am selben Tag der Erde entsprossen. Solche Blumen haben keine Seele. Sie wissen nicht, wer sie sind. Denn in Wahrheit sind sie nichts. Diese Wahrheit aber ist kaum hinnehmbar. Fiktion ist die Lösung.
Es ist wie im Märchen. Eine Stadt wächst aus felsigem Boden, ein Palast, ein Tempel, Lehmhütten. Aus Samenkörnern wuchern Menschen wie Schlafwandler. Lebendig werden sie erst, als Pampa ihnen ihre Geschichten einflüstert und damit ihre Identität. Pampas eigene Geschichte ist die eines doppelten Traumas, seit sie ihre Mutter bei der Witwenverbrennung verglühen sah. Pampa Campana, ein Waisenkind, missbraucht von einem unheiligen Heiligen, aber von Göttin Parvati mit Mut, Zauber und Schöpfungskraft versehen. Sie ist die Gründerin und Chronistin eines Reiches, verehrt, bewundert, dann verstoßen. In einem Tonkrug versteckt sie die Geschichte von Bisnagas Blüte und Untergang, Krieg und Tod.
Der König, der seinen Palast in der bluttriefenden Leder- und Metallrüstung des Schlachtfeldes betrat, war ein Mann, den Fragen wie ein Mückenschwarm umschwirrten. Selbst Pampa Campana kannte die Antworten darauf nicht.
We see ourselves as narrative animals. You know, we are ourselves people with a story. We have a beginning, a middle and an end. And so we respond to narrative because it corresponds to our own life cycle.
Wir sind erzählende Wesen. Wir leben in Geschichten, weil auch unser Lebenszyklus Anfang, Mitte und Ende hat. Menschen, Städte, Länder haben Geschichten. Sie definieren uns und werden zur Literatur, sagte Rushdie im Gespräch vor 2 Jahren. Beschwört auch diesmal farbmächtige Bilder und zaubert eine Fülle von Geschichten aus dem Hut der Geschichte. Wo heute das südindische Hampi als Weltkulturerbe gefeiert wird, stand im Mittelalter Vijayanagara, die Hauptstadt des letzten Hindu-Reiches. Als ein Fremder den Namen nicht aussprechen kann, wird das historische Vijayanagara im Roman zum sagenumwobenen Bisnagar. In diesem, in Pampas Reich, werden die Schwachen stark, beißt der Hase den Hund, blühen Kunst und Wissenschaft, sprechen Götter zu Menschen und Papageien eilen als Boten durch die Lüfte. Geschlecht, Religion, Herkunft sind nichts Hierarchisches mehr.
Die Fiktion kann so mächtig sein wie die Historie. Dies war das Paradox der geflüsterten Geschichten. Sie waren zwar nur erfunden, aber sie schufen eine Wahrheit und ließen eine Stadt und eine Armee mit der reichen Vielfalt nicht fiktionaler, in der realen Welt tief verwurzelter Menschen wirklich werden.
I was just lucky to be brought up in a milieu where these wonderful stories, fables, mythologies, fairy tales and surreal fiction was given to me. You know, it was my first gift.
Nach seinen Amerika-Romanen führt Salman Rushdie zurück ins multireligiöse, polyphone Bombay seiner Kindheit, voller Mythen und Fabeln, ein Geschenk, sagt er bis heute. Rushdie ist Historiker und zugleich fasziniert von Indiens Mythen und Nationalepen, seine Inspiration. Victory City liest sich wie ein Spiegel des Mahabharata und des Ramayana. Mit feiner Ironie flicht er aktuelle Bezüge in den historischen Roman. Rosa Affen zerstören den Wald, Kriege hinterlassen wüstes Land, Demonstranten protestieren mit leeren Blättern wie heute in China. Identität ist die große Frage und bringt, verbunden mit Religion, Angst und Schrecken. Pampa Campana, die verstoßene, geblendete Seherin, muss zuschauen, wie sich die Menschen, ihre Geschöpfe, ins Verderben stürzen.
Ich bin eine Karte der Zeit. Fast 2 Jahrhunderte trage ich in meinem Kopf mit mir herum und werde noch ein weiteres halbes Jahrhundert hinzufügen. Und so wie du sehen kannst, wie das Hier mit dem Da verbunden ist, so nehme ich wahr, wie das Damals mit dem Heute zusammenhängt.
Victory City ist eine Hommage an starke Frauen, an hybride Kulturen als Quelle von Neuem und an die multiple Essenz Indiens und von Rushdie selbst. Ein Weltbürger zwischen Bombay, England und New York, wo er ein ungeschütztes, aber freies Leben suchte. Nun erzählt er ein Märchen von Machtmissbrauch und religiösem Wahn, inszeniert fantastische Tableaus, lässt Tiere sprechen, Kriegerinnen die Bäume hochlaufen und Pampa hat magische Kräfte. Wie seine Heldin zeigt Rushdie sichtlich Vergnügen an der Erfindung immer neuer Figuren und Welten. Aber verglichen mit seinen kühnen Romanen zuvor, mit den postmodernen Verwirrspielen, die wie Feuerwerke zünden, ist Victory City eine eher stille Glut. Kein Paukenschlag wie die Mitternachtskinder, keine bissige Satire wie Golden House, kein multikultureller Wirbel wie die satanischen Verse. Als habe Rushdie den Messerangriff geahnt, ist dieser Roman eher versöhnlich. Ein fabelhaftes Historiendrama, brillant übersetzt von Bernhard Robben, chronologisch erzählt, aber eher zahm als spöttisch. Eine Warnung zwar, Religion und Identität zusammenzudenken, aber fast altersmilde angesichts heute regierender Hindu-Fundamentalisten, die Indiens islamisches Erbe, also auch Rushdies muslimische Herkunft, systematisch ausradieren. Die Gärten und Städte wie Bombay umbenennen, Muslime zu Bürgern zweiter Klasse machen, Hass und Gewalt säen. Vor der Kulisse des letzten Hindu-Reiches, das an seinen Fundamentalisten zugrunde geht, feiert Rushdie die Blüte hybrider Kulturen. Victory City, die Nussschale Bisnagar, ist eine Gegenerzählung zu Indiens regierender, hindu-fanatischer BJP, zu allen Monokulturen und Religionswächtern der Welt. Rushdies Antwort ist sein Glaube an die Macht des Erzählens, an den Triumph des Wortes, ans Lesen und die Literatur als Annäherung an die Wahrheit.
For people who read literature, who read fiction, it is a journey back towards the truth, because the purpose of literature is the truth.
Nichts als die Wahrheit. Victory City heißt der neue Roman von Salman Rushdie. Er ist in der Übersetzung von Bernhard Robben bei Penguin erschienen. Cornelia Zetsche hat ihn vorgestellt. Musik von Nora Jones aus dem Album Begin Again. Sie hören SWR 2, das Lesenswert-Magazin. Im Selbstversuch habe ich neulich die künstliche Intelligenz ChatGPT gebeten, eine Kurzgeschichte im Stil von Franz Kafka zu schreiben, in der es um ein kleines Mädchen und seinen Hasen geht. Keine 3 Minuten später spuckt das System die Geschichte von der einsamen Clara und ihrem Hasen Hoppel aus. Zugegeben, mit Kafka hatte das nicht viel zu tun, aber es war immerhin eine einigermaßen gut geschriebene kleine Geschichte. Wie wird KI das literarische Schreiben in Zukunft verändern? Das ist eine Frage, mit der sich Jennifer Becker beschäftigt. Sie ist selbst Autorin und sie forscht an der Uni Hildesheim zum Thema Literatur und KI. Guten Tag, Jennifer Becker.
Guten Tag.
Ja, bis jetzt sind die Ergebnisse noch etwas holprig, wenn man etwa im Stil von Kafka oder Droste-Hülshoff oder so eingibt. Aber diese Systeme lernen ja sehr schnell und das wird sich vermutlich sehr bald verbessern, oder?
Ja, und zwar in rasanter Geschwindigkeit. Ich bin deswegen total vorsichtig geworden mit Prognosen jeglicher Art, weil ich den Eindruck habe, es verändert sich sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit. Und wenn ich mir anschaue, wann wir angefangen haben, uns zum Beispiel am Fachbereich am Literaturinstitut mit diesem Thema auseinanderzusetzen, das war jetzt dann ungefähr vor 1,5, 2 Jahren, was in diesem kurzen Zeitraum passiert ist, das ist wirklich immens. Also vor allen Dingen auch der Unterschied jetzt schon von GPT-3, was ja schon sehr, sehr gut funktioniert hat, zu ChatGPT, was dann im November letzten Jahres rauskam und jetzt nochmal GPT-4, was auch nochmal besser funktioniert. Und das sind wirklich sehr kurze Zeitabstände und ja, wir können davon ausgehen, dass die Systeme immer besser werden.
Wo könnten denn solche Chatbots als hilfreiches Tool eingesetzt werden beim Generieren von literarischen Texten?
Wir können die Arbeit mit ChatGPT oder auch GPT-4, also solchen künstlichen neuronalen Netzwerken, eigentlich in 3 Arbeitsschritten produktiv machen, indem wir das System nutzen wie eine Schreibassistenz, eine Schreibpartnerin in einem Writer's Room. Das heißt, wenn mehrere Leute an einem künstlerischen Projekt arbeiten, wie das beispielsweise in Serien oder auch Filmen schreiben, schon sehr, sehr lange gang und gäbe ist. Und das heißt, wir können das System einmal nutzen zur Ideenfindung und auch zur Konzeptausarbeitung. Das heißt, erstmal überhaupt Themen zu finden, worüber schreibe ich oder ich habe eine Idee, möchte mir eine Handlungsabfolge herauswerfen lassen. Also können es dann von so einer Metaebene immer auf kleinere Schreiboutputs eigentlich verständigen, bis hin zur Textgenese, also bis hin zu, ich möchte mir eine Szene schreiben lassen, einen Roman anfangen. Und das muss aber auch alles immer aktuell noch gelenkt werden. Also dieses Knopfdruck, ich formuliere jetzt einen Satz, bitte schreib ein Buch im Stil von Kafka, wie Sie das eben versucht haben, und dann kommt eben dieses Kinderbuch raus. Wenn Sie das wirklich möchten, den Stil zu imitieren, müsste man erstmal ein Sample, ein Beispiel einfügen. Und dann könnte man sich weiter entlanghangeln, ne, mit weiteren Prompts, also mit weiteren Anforderungen an das System. Bitte schreib jetzt die Szene so um oder so um. Das heißt, wir können eigentlich in Interaktion treten mit diesem System und es als Schreibassistenz nutzen. Und wir können das auch im dritten Schritt zur Überarbeitung nutzen. Das heißt Konzeptualisierung, Ideenfindung, Textgenese und Überarbeitung.
Ja, wo liegen denn im Moment noch die größeren Schwachstellen der KI? Ist es vielleicht bei sowas wie Emotionen und Stimmungen, die in der Literatur ja eigentlich noch wichtiger sind als ein gut abschnurrender Plot?
Absolut. Emotionen lassen sich auch eigentlich okay darstellen, wenn wir die Prompts richtig modellieren. Und hier sind wir eigentlich am Kernthema. Wir brauchen immer sehr, sehr konkrete Anweisungen. Wenn ich weiß, wie der Text aussehen soll, das heißt, wenn ich ein Gefühl dafür habe, was ich tun muss, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, dann kann ich auch eine Emotion adäquat beschreiben lassen. Wenn ich aber nur eingebe, schreibe einen Roman über eine fröhliche Person, dann wird da mit Sicherheit etwas sehr, sehr Oberflächliches, Unlesbares, vielleicht auch Komisches rauskommen. Das heißt, gerade in puncto Prompt Engineering, was auch immer ein größeres Thema sein wird, auch gerade aktuell im Diskurs mit AI, da überhaupt rauszufiltern und herauszuarbeiten, was soll dieser Text eigentlich können.
Wie hoch schätzen Sie denn die Gefahr oder das Risiko ein, dass eines nicht mehr so ferntages menschliche Autorinnen und Autoren überflüssig werden, weil die Maschinen einfach so gut geworden sind?
Das ist eine große Angst und auch ein großer Diskurs, der vor allem auch online geführt wird. Und wenn wir uns solche Bereiche anschauen, wie in Anführungszeichen Unterhaltungsliteratur, beispielsweise auf Amazon, Independent Publishing, also da gibt es diese Kindle Publishing Funktion, dann sehen wir, dass sehr, sehr viele KI-generierte Texte, sowas wie Kinderbücher oder auch Bücher, die von vielleicht spezifischen InfluencerInnen, die über ein Thema sprechen, wie Rezepte, Kochen, Selbsthilferatgeber und so weiter, also diese spezifischen Literaturen werden schon relativ okay, sage ich mal, generiert von diesen KIs und das auch auf einem sprachlichen Niveau, was gut funktioniert. Und das heißt, wir sehen hier, dass es eben verschiedene Genres und auch Bereiche gibt, die von KI schon mal stärker ausgefüllt werden können als andere. Und dazu fallen eben auch Bereiche wie Copywriting, also Marketing, kürzere journalistische Texte und Wie gesagt, ich halte mich mit Prognosen etwas zurück. Wir können aber tatsächlich davon ausgehen, dass die Systeme immer besser werden. Wir müssen dann aber auch darüber sprechen, dass eben viele Vorurteile in den Texten reproduziert werden, dass es Diskriminierungsformen gibt, dass spezifische Identitäten bevorzugt werden. Das sind immer alles Diskurse, die reiße ich jetzt hier nur kurz an, die auch ein ethisches Nachdenken eben erfordern, Leitlinien erfordern. Und ich plädiere dafür, und da sind sich, glaube ich, alle im Diskurs einig, dass immer auch transparent gemacht werden sollte. Wer arbeitet da eigentlich mit? Gibt es jemanden, eine Person, die Verantwortung übernimmt, da nochmal drüber schaut? Also gerade Stichpunkt Fake News oder was wird da eigentlich für ein Inhalt generiert? Halte ich es für ganz, ganz relevant und auch notwendig, dass da immer ein Mensch nochmal drüber schaut und eben auch Verantwortung für Textarbeit übernimmt.
Vielen Dank, Jennifer Becker. Sie befasst sich an der Uni Hildesheim mit KI und Literatur und im August erscheint bei Hansa Berlin ihr Debütroman Zeiten der Langeweile und der ist übrigens ganz KI-frei. Im letzten Jahr hat der große amerikanische Autor John Irving seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und dass er immer noch sehr produktiv ist, das beweist sein neuestes Werk, Der letzte Sessellift. Über 1000 Seiten. Was geschah in Aspen? Diese Frage kreist über dem neuen Werk. Irving lässt den jungen Drehbuchschreiber Adam im amerikanischen Nobel-Skiort nach seiner Herkunft suchen und Gespenstern begegnen. Das Buch wurde in den USA nicht nur positiv besprochen. Eine unzusammenhängende, enttäuschende Geschichte eines sonst großartigen Autors, urteilte zum Beispiel die Washington Post. Meine Kollegin Theresa Hübner kann die Kritik zwar stellenweise nachvollziehen, verteidigt als Irving-Fan das Buch aber auch.
Es geht auf bekanntes Terrain schon rein geografisch. Zunächst nach Exeter, New Hampshire. Hier wurde auch John Irving geboren und hier wächst Adam Brewster auf, Ich-Erzähler in Der letzte Sessellift. Seine Mutter ist passionierte Skifahrerin, eine hübsche, auffällig kleine Frau, Spitzname Little Ray, was zum Glück keiner der beiden hervorragenden Übersetzer des Romans mit kleiner Strahl verunstaltet hat. Little Ray nimmt an einem Skiwettbewerb in Aspen teil, gewinnt zwar keinen Pokal, kommt dafür aber mit Baby Adam im Bauch zurück nach Hause. Erzeuger unbekannt.
Als meine Mutter ihren Eltern mitteilte, sie sei schwanger, war ich logischerweise noch nicht auf der Welt. Ich kam am 18. Dezember 1941 zur Welt, eine Woche vor Weihnachten. Wie meine ledige Mutter nie müde wurde zu betonen, kam ich 10 Tage zu spät.
Dass sie ihr Baby ohne Trauschein und ohne Vater bekommt, ist nicht Little Rays einzige unkonventionelle Entscheidung. Sie liebt Molly, eine große, starke Frau, Pistenpflegerin, und die beiden bleiben ein Leben lang zusammen. Aber weil es in den 40er Jahren der USA nicht unbedingt einfach ist, als lesbisches Paar zu leben und dann auch noch mit Kind, schaut Little Ray sich nach einem Vater für ihren Adam um, ihr Ein und Alles, wie sie ihn nennt. Und sie findet ihn, beziehungsweise Adam begegnet seinem zukünftigen Stiefvater beim Schneeschuhlaufen.
Sein Name war Elliot Barlow. »Mr. Barlow ist ein Warmer, wenn ihr mich fragt«, sagte Tante Abigail. Dieser Ausdruck war mir unerklärlich. Ich erkannte zwar den verächtlichen Ton in ihrer Stimme, dennoch bildete ich mir ein, sie habe, wie ich, bemerkt, wie warmherzig der kleine Schneeläufer war.
Elliot Barlow hat ein großes Herz, ist hochgebildet, attraktiv und ein wichtiger Punkt für Adams Mutter, er ist klein. Aber schwul ist Elliot Barlow nicht. Im Laufe des Romans beginnt er immer offener als Frau zu leben, seinem, ihrem wahren Geschlecht. Elliot ist für Adam der beste Stiefvater bzw. später die beste Stiefmutter, die man sich wünschen kann. Trotzdem will Adam seinen leiblichen Vater kennenlernen und macht sich nach vielen Jahren auf nach Aspen, dem Ort seiner Zeugung. Vatersuche, diverse sexuelle Orientierungen, kleine Männer, große Frauen. Wer Irvings frühere Romane kennt, dem kommt so einiges bekannt vor. Da wären auch noch Adams lesbische Cousine Nora und ihre Freundin M, die nicht spricht. Dazu zwei stockkonservative, fiese Tanten und diverse Ex-Freundinnen, die alle ein besonderes Handicap haben. Eine zum Beispiel leidet unter ständigen Blutungen. Es sind typische Irving-Charaktere, die sich im letzten Sessellift tummeln, oft leicht überzeichnet, allesamt sehr einprägsam und sehr lebendig. Na gut, bis auf die Gespenster, die nur Adam und Little Ray sehen können. Eines von ihnen ist die Erscheinung von Adams verstorbenem Großvater, zu Lebzeiten Lehrer.
»Meine lieben Jungs«, sagte der jugendlich wirkende Englischlehrer zu Molly und mir, »Gespenster können nicht sehr gut sehen, dieses hier zumindest nicht. Zeichensetzung muss nicht kompliziert sein«, versicherte er uns. »So jung kannte ich ihn nur von Fotos.«
Ja, Gespenster gibt es auch noch in diesem Roman und mit dieser bunten Mischung aus lebendigen und toten Charakteren schickt John Irving seine Hauptfigur ins und durchs Leben. Adam wird Schriftsteller, erlebt die tragischen Folgen des Vietnamkrieges und wie Ronald Reagan in den 80ern die AIDS-Krise ignoriert, der Tausende, vor allem Homosexuelle, zum Opfer fallen. Auch das typisch Irving, klare politische Statements und ein Plädoyer für Toleranz. Keine Frage, Irving ist ein begnadeter Erzähler und wirft in diesem, man munkelt, es sei sein letzter Roman, mit Handlung nur so um sich. Doch das Ganze bewegt sich auch immer knapp an der Überdosis. Es gibt ausführliche Exkurse in Ski- und Filmgeschichte, einige Wiederholungen und viele Längen. Etwas mehr Lektorat hätte dem 1088-Seiten-Werk sicher nicht geschadet. Ebenfalls nicht zurück hält Irving sich beim Thema Sex. Es gibt monumentale Orgasmen, einen inzestuösen Kuss und ein skurriles erstes Mal, bei dem Adams Penis fast zu Bruch geht, um nur einige der Höhepunkte zu nennen. Doch zum Glück weiß John Irving genau, wann es ruhiger werden muss und an den richtigen Stellen nimmt er sich Zeit für Reflexion und Tiefe. Dann stehen da so simple, aber großartige Sätze wie dieser hier.
Der erste Verlust eines geliebten Menschen, der erste Tod von jemandem, der einem nahesteht. Ab da fließt die Zeit anders. Früher schien sich über lange Strecken nichts zu ereignen, doch nach einem Verlust bemerkt man auf einmal die Drehung der Erde. Ständig ist sie in Bewegung, ständig ein Stück voraus. Für den Rest des Lebens weiß man, dass noch mehr Tode kommen, einer nach dem anderen, der eigene eingeschlossen.
In Der letzte Sessellift lässt John Irving es nochmal richtig krachen. Er rechnet ab mit dem widerlichen Hass gegenüber Homo- und Transsexuellen. Er prangert soziale Ungleichheit an und zeigt, wo und warum die amerikanische Gesellschaft begann, sich so tief zu spalten. Er tut dies nicht immer geordnet, oft eher chaotisch. Liebesroman, Familiensaga, Mystery-Geschichte, von allem ist was dabei. Und wer noch nie etwas vom großen amerikanischen Erzähler John Irving gelesen hat, der sollte vielleicht nicht mit diesem Roman anfangen, sondern sich zum Einstieg an Klassiker wie Hotel New Hampshire oder Garb und wie er die Welt sah halten. Für Irving-Profis aber wird Der letzte Sessellift eine unvergessliche Leseparty. Randvoll mit Charakteren, die auch dann weiterleben, wenn sie im Roman bereits ihr tragisches Ende gefunden haben.
Das meint meine Kollegin Theresa Hübner über den neuen 1000 Seiten starken Roman von John Irving, Der letzte Sessellift. Ins Deutsche übertragen von Anna-Nina Kroll und Peter Thorberg und erschienen bei Diogenes.
The summertime and the fall, is dark doesn't bother me.
Der Schweizer Lukas Berfuss hatte keine leichte Jugend. Nach 9 Jahren verließ er die Schule. Er war unter anderem Tabakbauer und Gabelstaplerfahrer. Zwischen seinem 16. und 20. Lebensjahr war er mehrfach obdachlos und lernte, wie er selbst sagt, was es heißt, arm zu sein in einem Land, in dem es Armut eigentlich nicht geben sollte. Das Thema der sozialen Ungleichheit beschäftigt ihn auch sehr als Romancier und Dramatiker. Jetzt hat Lukas Berfuss mit seinem bislang größten Erzählprojekt angefangen. Die Trilogie über eine junge Frau, Adelina, die die Last ihrer ganzen Familie auf den Schultern zu tragen scheint. Die Krume Brot heißt das erste Buch. Alexander Wasner hat es gelesen.
Lukas Berfuss lässt sich viel Zeit, bis er im neuen Roman seine Heldin auftauchen lässt. Aber man weiß schon im ersten Satz des Buchs, das wird ein Martyrium für Adelina.
Niemand weiß, wo Adelinas Unglück seinen Anfang nahm. Aber vielleicht begann es lange vor ihrer Geburt. 45 Jahre vorher, um genau zu sein, an der Universität in Graz.
Da studiert ihr Großvater. Der liest den ziemlich kruden italienischen Nationalisten Cesare Battisti und hasst alles Slawische abgrundtief. Er wird später ein treuer Anhänger von Mussolini. Infolgedessen, ich will da nicht zu viel verraten, sagt er sich dann auf beeindruckend ignorante Weise von seinem Sohn Mario los. Schickt den armen Kerl sogar in den Krieg, damit er dort fallen möge. Tut er aber nicht. Stattdessen studiert Mario Landvermessung, zieht in die Schweiz, findet eine Frau und gründet eine Familie. Und setzt sie in den Sand. Leben, das ist bei Berfuss ein ziemlich existenzielles Dominospiel, vor allem wenn man arm ist. Denn wer arm ist, ist abhängig. Marios Tochter Adelina will ihre eigenen Familienerfahrungen machen, positive Role Models gibt es in ihrem Umfeld aber nicht und so lässt sie sich vom ersten besten schwängern, der mal nett zu ihr ist, macht eine Ausbildung zur Näherin und bleibt ein kleines Licht. Intelligenz, Ehrlichkeit, Freundlichkeit, nichts zählt, sie ist zu nichts anderem berufen. Die Krume Brot von Lukas Berfuss erzählt die Lebensgeschichte dieser Adelina und diese Lebensgeschichte ist vorhersehbar. Schon jung steht sie mit einem Haufen Schulden da, geerbt vom Vater und hat nichts zu verkaufen als sich selbst. Das Thema Erbe und Schicksal beschäftigt den Schweizer Autor und Büchnerpreisträger Berfuss seit langem. Er hat im Roman Koala die Heroinsucht seines Bruders thematisiert. Und am intensivsten taucht dieses Thema auf in dem kleinen, sehr ergreifenden Bericht Vaters Kiste vom vergangenen Jahr. Das war eine juristisch-literarische Vorlesung über seinen Vater, dessen Erbe Berfuss ausschlagen musste. Ein lebenslanges Trauma. Etwas grundlegend anders zu machen, als es die eigenen Eltern getan haben, das ist eine riesige Tat. Wer es nicht tun musste, ist zu beneiden. Eines der vielen großen Themen, denen sich Lukas Berfuss stellt. Allein dafür ist er schon einer der wirklich wichtigen deutschsprachigen Autoren. Die Krume Brot, auch wenn der Titel sich alttestamentlich anhört, spielt hauptsächlich in den 50er bis frühen 70er Jahren. Italien ist genauso betonmoralisch wie Deutschland vor den 68ern. Andere gehen auf die Straße, auf die Barrikaden, in den bewaffneten Kampf. Adelina wird auch diese Seite der berüchtigten Roten Brigaden kennenlernen. Sie stolpert durch die Zeit des Terrorismus wie Simplicissimus durch den 30-jährigen Krieg. Irgendwann sind die Träume fertig. Da spielt das Ende des Buchs. Es ist 1973. Die Utopien sind kaputt, der Kampf geht trotzdem weiter und Adelina fühlt sich mittendrin in der guten Sache.
Auch wenn sie nicht genau verstand, was diese Sache war. Was Renato wollte, natürlich, eine andere Welt, die Abschaffung dieser Verhältnisse. Aber wie die Welt danach aussehen sollte, das war ihr schleierhaft.
Es erscheinen gerade viele große Bücher und Erinnerungen über die frühen 70er Jahre. Das kann man natürlich damit erklären, dass die Generation der Boomer in Rente geht und Zeit und Langeweile hat und sich deshalb mit ihrem Gründungsmythos auseinandersetzt. Lukas Bärfuß aber ist Jahrgang 1971. Für Lebensrückblicke ist das zu jung. Ihn treibt etwas anderes. Er, der als Underdog unter schwierigsten Verhältnissen aufwuchs, untergräbt mit allem, was er schreibt, Selbstverständnis und Selbstverständlichkeiten unserer liberal aufgeklärten Gesellschaft. Egal, ob er sich um Entwicklungshilfe, Kolonialismus, Sozialpolitik, Religion kümmert, immer macht er ein Fass auf und immer stinkt es daraus. Aufbrechen, meint er, kann in der liberalen Gesellschaft immer nur, wer Freiheit auch empfinden und leben kann. Adelina fragt sich,
wie soll es weitergehen, woher soll das Geld kommen, woher die krumme Brot? Sie hatte nichts zu geben als einen ewigen Kampf.
Das ist ganz schön pathetisch und eine Kampfansage an die herrschende Gesellschaft. Ihr produziert Opfer, sagt Bärfuß. In Zeiten wachsender sozialer Ungleichheit kann man damit jemandem auf die Füße treten. Und ein kleiner Nachtrag? In einer der ersten Rezensionen zum Buch weist Roman Bucheli in der Neuen Zürcher Zeitung darauf hin, dass es ein dramatisches Problem im Buch gibt. Nach der Zeitrechnung des Romans wäre Adelina mit gerade einmal 10 Jahren Mutter geworden. Ein peinlicher Lektoratsfehler. Nach dem Zweiten Weltkrieg vertrödelt Adelinas Vater in der vorliegenden ersten Auflage Jahre mit Studium, Umzug, Familiengründung. Beim Lesen irritiert das tatsächlich, dass mehrfach eine Ausbildungsstation oder eine Lebensstation des Vaters eingeschoben wird, bis die Heldin irgendwann doch endlich auf die Welt darf. Auf eine Welt, die das Romanprojekt von Lukas Bärfuß, das sei zum Abschluss gesagt, beeindruckend scharfsichtig beschreibt. Ein gutes Buch und ein sehr interessantes Projekt.
Sagt mein Kollege Alexander Wasner über Die krumme Brot, den neuen Roman von Lukas Bärfuß, erschienen bei Rowohlt. Seit 2019 muss man Olga Tokarczuk eigentlich nicht mehr vorstellen. Damals erhielt sie den Literaturnobelpreis. Rückwirkend für das Jahr 2018, in dem die wichtigste Literaturauszeichnung nicht vergeben wurde. Dass Peter Handke ebenfalls 2019 mit dem Nobelpreis geehrt und diese Ehrung medial skandalisiert wurde, das führte wiederum dazu, dass Olga Tokarczuk nicht die ihr gebührende Aufmerksamkeit erhielt. Das Werk der Polin ist tief verankert in der europäischen Literaturgeschichte. Auch ihr neuester Roman Empusion, ihr erster nach der Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis. ein bedeutender Kurort in Schlesien, eine misogyne Männerrunde kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs und unheimliche Todesfälle. Das sind die Ingredienzien von Empusion, der auf raffinierte Weise mit Thomas Manns Zauberberg in den Dialog tritt. Die Kritik von Ulrich Rüdenauer.
Das schlesische Görbersdorf konnte zwar mit dem schweizerischen Davos nicht mithalten, dafür war es zu wenig mondän und pittoresk, aber doch genoss das Städtchen zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Ruf, einer der bedeutendsten Luftkurorte Europas zu sein. Unweit der tschechischen Grenze gelegen, nur wenige Kilometer von Breslau entfernt, hatte dort der Arzt Hermann Bremer Mitte des 19. Jahrhunderts ein Sanatorium für Tuberkulosekranke errichtet und mit einer speziellen Kaltwasserkur Maßstäbe gesetzt. In ihrem neuen Roman, dem ersten seit ihrer Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis 2019, schickt Olga Tokarczuk einen jungen Lemberger Studenten der Kanalisationsbautechnik in diese Anstalt der hoffnungsfrohen Moribundi. Mieczyslaw Wojnicz, an der Schwindsucht leidend, nimmt Quartier im Gästehaus für Herren des Wilhelm Opitz, um sich in die Obhut der Koryphäe Dr. Semperweis zu begeben und dem strengen Regiment des Kurbetriebs anzuvertrauen. Der Kuraufenthalt trägt sich zu im Jahr 1913. Und wer nun an Thomas Manns Zauberberg denkt und an dessen Hans Castorp, der liegt gar nicht falsch. Empusion, so der bemerkenswerte Titel von Tokarczuks Roman, tritt in einen intensiven Dialog mit dem Werk des Nobelpreisträgerkollegen. Empusion, um mit dem Titel zu beginnen, ist eine Wortneubildung. Empusa bezeichnete in der griechischen Mythologie eine weibliche Spukgestalt. Und das Symposion war ursprünglich ein geselliges Zusammensein, bei dem fröhlich getrunken und diskutiert wurde. Das Gesellige spielt bei den abendlichen Diners im Gästehaus für Herren eine entscheidende Rolle. Sie beginnen meist mit einem exotisch schmeckenden Likör namens Schwärmerei, der die männlichen Gäste in einen angenehm berauschten, fast halluzinativen Zustand versetzt. Dann debattiert die Tischgesellschaft, bestehend aus einem katholischen Gymnasiallehrer aus Königsberg, einem sozialistischen Philologen aus Wien, einem Theosophen aus Breslau und einem Kunststudenten aus Berlin, leidenschaftlich über Gott und den Untergang des Abendlandes, die Demokratie und die Kriegsgefahr. Alle argumentativen Wege und Irrwege aber führen unweigerlich zu den Frauen. Sie spuken durch alle Gedankengänge.
Verglichen mit dem zivilisierten Mann stelle das enger mit der Natur und deren Rhythmen verbundene Weib gewissermaßen einen Atavismus dar, konstatierte Lukas voller Selbstgewissheit, die er noch hervorhob, indem er das Wort Atavismus in seine einzelnen Silben unterteilte.
Tokarczuk füttert ihre Protagonisten mit den misogynen Thesen der Philosophie und Literaturgeschichte. Ihre todgeweihten Helden paraphrasieren munter Autoren wie Augustinus und Darwin, Freud und Nietzsche, Ezra Pound und August Strindberg, Ovid und Thomas von Aquin und bevorzugt natürlich den berüchtigten Antisemiten und Frauenhasser Otto Weininger. Die Herren, und Tokarczuks junger Student Wojnicz lauscht ihnen mit heißen Ohren, reproduzieren voller Inbrunst die sexistischen Ansichten ihrer Zeit. Das Gehirn der Frau sei schlicht anders aufgebaut, überdies natürlich kleiner. Die Frau sei triebgesteuert und könne nicht bei vollem Bewusstsein handeln, sie repräsentiere eine vergangene und niedere Phase der Evolution. Immerhin tauge die Frau zur Mutterschaft, und da sie Kinder gebäre, sei der weibliche Leib allgemein gut. Kurzum,
indem das Weib ein Weib ist, gehört es uns allen.
Tokarczuks lustvolles Spiel mit diesen Versatzstücken der europäischen Geistesgeschichte hat nicht die Originalität und Höhe der Wortduelle zwischen Settembrini und Naphta im Zauberberg, aber es ist auf entlarvende Weise unheimlich. Nicht zuletzt, weil in den letzten Jahren manche der hier entfalteten Diskurse tatsächlich wiederkehrten. Ob in den populistischen Bewegungen Europas oder bei evangelikalen Fundamentalisten in den USA, deren Einflussbereich sich inzwischen bis in den Supreme Court erstreckt. Unheimlich ist dieses Buch noch in ganz anderer Hinsicht. Im Untertitel heißt Tokarczuks Roman eine naturunheilkundliche Schauergeschichte, und die Verbindung von Natur, Weiblichkeit, Begierde, Gefahr und Tod ist von Anfang an präsent. Kurz nach Wojnicz' Ankunft im Gästehaus für Herren erhängt sich die Frau von Wilhelm Opitz. Wojnicz hört Geräusche auf dem Dachboden und entdeckt dort das Zimmer der Verstorbenen samt einem Stuhl, der dazu dient, Menschen zu fixieren. Man muss hier an den viktorianischen Roman denken, wo die Mad Woman in the Attic zur literaturhistorischen Trope wurde. Boinitsch erfährt zudem vom eigentlichen Mysterium des Ortes Görbersdorf.
Jedes Jahr im Herbst, um den St. Martinstag, kommt jemand im Wald ums Leben. Meistens ein Hirte oder ein Köhler. Ein Mensch, das heißt ein Mann, jung oder in den besten Jahren. Und das Schrecklichste, man findet die blutigen Teile der zerfetzten Leiche im Wald verstreut. Sie müssen dann aufgelesen werden, damit man sie bestatten kann. So geht es schon immer. Und in den letzten Jahren sind nicht nur einheimische Menschen, das heißt Männer, die Opfer. Die grausamen Morde betreffen auch Ankömmlinge von außerhalb.
Woynich, der mit einem übermächtigen Über-Ich-Vater ringt und in einem, wie man heute sagen würde, nicht-binären Körper zu Hause ist, scheint in großer Gefahr zu schweben. Tokarczuk inszeniert ihre Zauberberg-Pastiche als gruselige Zwischensphäre. Die Übergänge zwischen Wirklichem und Fantastischem sind fließend, und es sind gerade die Phantasmen einer in Gefahr geratenen, vom strömenden, weiblichen, uneindeutigen, bedrohten Männerwelt, die hier vorgeführt und zugleich der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Dass auch die Erzählerstimme, besser die Erzählerstimmen, vage bleiben, ist dann nur konsequent. Es sind Wesenheiten, die aus Nischen und Ritzen hervorlugen, namenlose Bewohnerinnen der Wände, Böden und Zimmerdecken, jene vergessenen Seelen und Gedanken, die von der Geschichte verschluckt, von den Herrschenden unterdrückt wurden. Das Fremde und Unheimliche ist aber, das wissen wir seit Freud, das ehemals Heimelige, das nun im Verborgenen weilt und uns auflauert. In dem Falle den Herren der Schöpfung an den gestärkten Kragen möchte.
Ich kann nur sagen, dass ich übernatürliche Ursachen nicht ausschließe.
Empusion ist ein mit allen möglichen Genres spielender Roman, brillant geschrieben und brillant von Lisa Palmes und Lothar Quinckenstein übersetzt. Schon alleine, dass sie ein Wort wie Kraftlackel in ihrer deutschen Fassung verwenden, spricht für den Sprachreichtum der Übersetzerin und des Übersetzers. Mit Empusion steigt Olga Tokarczuk auf den Dachboden der Literaturgeschichte und findet dort keine Madwoman, sondern vor allem so verehrte wie verstaubte Dichter. Sie lauscht ihnen, weiß durchaus stilistischen Gefallen zu finden an ihren Werken, wendet aber deren Denken zugleich gegen sie selbst. Das macht diesen Roman zu einem großen, sehr zeitgenössischen Spaß. Er ist sowohl Verbeugung wie Abkehr, Weiter- und Überschreibung des Zauberbergs und eine feministische Antwort auf die Misogynie der Heroen, deren Schultern literarisch dennoch tragen.
Empusion, der neue Roman der polnischen Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, übersetzt von Lisa Palmes und Lothar Quinckenstein, ist im Kamper Verlag erschienen. Und ab Montag können Sie Empusion hier bei uns in SWR 2 auch täglich ab 15.30 Uhr hören, gelesen von Timur Weißschnur. Und das war's vom Lesenswerten Magazin an diesem Welttag des Buches. Alle Titel der Sendung, die können Sie im Netz nochmal nachschauen unter swr2.de, dort auf den Seiten der Literatur. Dort und in der SWR 2 App können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der amerikanischen Singer-Songwriterin Norah Jones und ihrem Album Begin Again. Am Mikrofon war Anja Höfer und heute gilt das ganz besonders: Lesen Sie wohl!